Ja, vielen Dank für die Einladung hier nach Wien, hier vor Ihnen in der Ringvorlesung sprechen zu dürfen, empfinde ich auch als eine besondere Ehre, eine Einladung zu bekommen und mit der Theologie ins Gespräch zu kommen. Diese Einladung markiert auch für mich, da ich seit Anfang an diesen Prozess begleite, in der deutschen katholischen Kirche, wirklich auch einen besonderen Moment. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen näher ans Mikrofon. Können mich alle hören? Ja, gut. Wie gesagt, gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Bettina Jansen, die das Büro von Bischof Ackermann 5 Jahre geleitet hat, der Sonderbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen von sexuellem Missbrauch, haben wir diesen Prozess nicht nur aktiv begleitet, sondern auch in unserem Buch haben wir den Prozess beschrieben. Schweigebruch vom sexuellen Missbrauch zur institutionellen Prävention. Das Buch ist 2015 im Herbst erschienen zur Frankfurter Buchmesse. Heute stehe ich hier das erste Mal und spreche auch wirklich über das Buch. Wir haben 2, 3 kleinere Einladungen bekommen. Ich habe immer gesagt, es ist wie ein guter Wein, es muss erst liegen. Und es ist tatsächlich so, mit der Veröffentlichung der MAG-Studie 2018 in Deutschland ist nochmal neu wieder Bewegung in den Diskurs um die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche gelangt. Grundlage meines Vortrags heute sind 2 Artikel, die ich als Fortschreibung oder die wir als Fortschreibung unserer Prozessbeobachtung und Erfahrungen in unserer Arbeit, die zu verstehen sind. Der eine, den Frau Jansen und ich gemeinsam geschrieben haben, und der andere, den ich unter dem Titel Institutionelle Vulneranz und Vulnerabilität sich anvertrauen, ein ethischer Moment, geschrieben haben. Beide stehen kurz vor der Veröffentlichung in diesem Herbst. Der grundlegendste Fehler ist zu denken, wenn ein Mensch sich jemanden anvertraut und offenbart, dass es in einer Institution sexuell missbraucht und somit zutiefst in seinem Menschsein, in seinem Subjektsein, in seiner Menschenwürde verletzt wurde, dass sich dieses Problem auflösen wird, dass es einfach weggeht, indem man es ignoriert und indem man es verschweigt. Betroffenen Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern nicht zu helfen, ihre Grundwerte auf Unversehrtheit nicht zu schützen, hat Langzeitfolgen. Diese betreffen nicht nur das Individuum selbst, sondern auch die Institution Kirche als solche. Das Problem einfach nicht anzugehen, es nicht in angemessener Weise zu behandeln und insbesondere nicht strafrechtlich zu verfolgen, ist der größte und grundlegendste Fehler, den Erzbischöfe, Kardinäle und Führungskräfte in kirchlichen Einrichtungen machen können. Alles, was aktiv versucht wird zu unterdrücken, kommt mit noch größerer Wucht wie ein Bumerang zurück und wirkt umso zerstörerischer. Ich muss mal kurz, damit ich nicht die Uhrzeit vergesse. Die Klammer meines Beitrags heute zur Eröffnung der Ringvorlesung Sexueller Missbrauch von Minderjährigen, Verbrechen und Verantwortung bilden 2 Blickwinkel. Einmal gehe ich ein auf die periodisch wiederkehrende Krise des Missbrauchsskandals und die schweren Fehler und Versäumnisse mit der Perspektive auf die Institution Kirche. Und im zweiten möchte ich die Perspektive der Betroffenen einbringen und die Frage nach der Relevanz des Momentes aufwerfen, an dem sich ein Betroffener an die Institution wendet und ihr Leid oder sein Leid offenbart, was ihm oder ihr dort widerfahren ist. Die katholische Kirche in Deutschland und in sicher auch in Österreich hat 2010 die Erschütterung erlebt, die bereits andere Ortskirchen in den USA, Kanada, Irland vor 10 und mehr Jahren zuvor erlebt haben. Man hätte es wissen können. Moment, ich habe es vergessen. Genau. Im kommenden Februar jährt sich der Brief, den Pater Mertes an 600 Schüler des Canisius-Kollegs in Berlin geschrieben hat. Er markiert den Beginn der innerkirchlich periodisch in Deutschland wiederkehrenden Krise. Wir haben bereits einen wechselhaften Weg des Suchens, des Ringens über adäquate Antworten auf diese Krise, über Fragen der Aufarbeitung und insbesondere über Fragen der Verantwortungsübernahme seitens der Bischöfe hinter uns. In der gerade stattgefundenen Vollversammlung der deutschen Bischöfe wurde letzte Woche zum ersten Mal zwei Modelle vorgestellt, die den betroffenen Frauen und Männern angemessene Entschädigungsleistungen zuerkennen sollen, die nicht die Tat alleine berücksichtigen, sondern ein Zeichen der Verantwortungsübernahme seitens der Kirche für die lebenslangen Folgen eines erlittenen Unrechts durch einen Priester berücksichtigen. Es ist das erste Mal, dass Betroffene in der Vollversammlung der deutschen Bischöfe etwas präsentieren und anschließend mit Bischof Ackermann gemeinsam vor der Presse stehen. Herr Katsch, der Sprecher des Eckigen Tisches, der unermüdlich in den letzten 10 Jahren für die Rechte der Betroffenen sich eingesetzt hat und gekämpft hat, beschreibt den Moment als außergewöhnlich und dass es für einen Betroffenen sexueller Gewalt nicht einfach war oder ist, dort zu stehen. Für ihn ist es an der Stelle aber wichtig, was die Betroffenen noch erreichen wollen. Ich wage es aber jedoch nur sehr, sehr vorsichtig zu sagen, möglicherweise ist das ein Wendepunkt dieses sehr schwierigen und schmerzhaften Weges in der deutschen Kirche. Es ist für viele, die den Prozess kennen und daran beteiligt waren, ein besonderer Moment gewesen und möglicherweise ein Meilenstein. Es bleibt abzuwarten. Spätestens, wenn es wirklich um die Summen geht, über die sich Bischöfe sich einigen, wird es bestimmt schwer werden, in diesem Prozess weiterzugehen. Die Ausgangslage. Man hätte es wissen können. Die Missbrauchskrise gehört weltweit zu den schwärzesten Kapiteln der römisch-katholischen Kirche. Diese Krise kam seit 2010 auch in Deutschland nicht plötzlich und überraschend in die öffentliche Wahrnehmung, sondern sie kündigte sich lange zuvor an. Mehr als 3 Jahrzehnte vor 2010 wurden die ersten Missbrauchsfälle im kirchlichen Bereich bekannt. Zuerst in Kanada, dann in den USA, in Boston, später auch in Irland und dann breitete es sich über Mitteleuropa, über Belgien, Holland aus und kam dann auch nach Deutschland. 2002 hat es aber in Deutschland schon eine kleine, hinter verschlossenen Türen innerkirchliche Diskussion zum Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs gegeben. Jedoch ist es bald wieder auch innerkirchlich verebbt. Kirchliche Verantwortliche hätten demnach längst alarmiert sein müssen, als 2010 mit dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle am Canisius-Kolleg in Berlin medial eine Bewegung in Gang kam, die aufgrund ihrer Heftigkeit mit Begriffen wie Urknall, Lawine, Tsunami oder Wolkenausbruch belegt wurde. Die auch unterbewusste Hoffnung, bewusst oder unterbewusste Hoffnung mancher, dass das öffentliche Interesse aufgrund verschiedener innovativer Maßnahmen der Kirche bald wieder in Vergessenheit geraten könnte, erfüllte sich nicht. 2018 erhielt die öffentliche Diskussion und der Diskurs mit der Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone, männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz erneut Anstoß und entwickelte eine ganz eigene Dynamik, die auch wir, die wir den Prozess begleitet haben, nicht haben vorhersehen können. Wir haben es aber tatsächlich eigentlich nicht erwartet, dass wieder so viel Bewegung in den Diskurs kommt. Die Ergebnisse dieser Studie belegen umfängliche, sich wiederholende Fehler, Irrtümer und Versäumnisse kirchlicher Verantwortlicher im Umgang mit Hinweisen auf sexuellen Missbrauch. Der Vertrauensverlust. Mit Beginn des Missbrauchsskandals ist in Deutschland wie in anderen Ländern eine Abwärtsspirale im Vertrauen zu der Institution zu beobachten. Die mit jedem Peak der periodisch verlaufenden Krise 2002, 2010, 2018 weiter an Fahrt aufgenommen hat. Zwar wuchs jedes Mal mit öffentlicher Empörung die Bereitschaft kirchlicher Verantwortungsträger, beschlossene Maßnahmen noch entschiedener umzusetzen. Sie fielen jedoch genauso schnell wieder in alte Verhaltensmuster zurück, sobald die öffentliche Aufmerksamkeit nachließ. Als Ursache für den Vertrauensverlust werden zum einen die Straftaten und Grenzüberschreitung der Kleriker, Ordensangehöriger und anderer Mitarbeitenden in der katholischen Kirche genannt. Sie haben ihr kirchliches Amt und den Vertrauensvorschuss missbraucht, der ihnen aufgrund ihrer Funktion in der Kirche eingeräumt war. Als besonders gravierend für den Vertrauensverlust bezeichnen viele Menschen aber ihre große Enttäuschung über den institutionellen Umgang mit den entsprechenden Vorwürfen und die fehlende Bereitschaft zur aktiven Verantwortungsübernahme seitens der Bischöfe. Die wenigsten Verantwortungsträger, die sich in einer öffentlich wahrnehmbaren Krise äußern müssen, reagieren mit Schuldeingeständnis, Transparenz und aktiver Verantwortungsübernahme. Auch in Politik und Wirtschaft ist häufig zu beobachten, dass die Repräsentanten der jeweiligen Institution keinerlei Verantwortung übernehmen oder persönliche Konsequenzen ziehen. Damit ist dieses Verhalten jedoch weder zu rechtfertigen noch zu legitimieren und schon gar nicht bei Verantwortlichen der katholischen Kirche. Vielmehr müssen sich ihre Verantwortungsträger an den sehr hohen moralischen Maßstäben, gerade im sexuellen Bereich, messen lassen, die Klerikern, aber auch Gläubigen vorgeschrieben werden. Die Divergenz zwischen diesen Maßstäben und der gelebten Wirklichkeit innerhalb des kirchlichen Systems vergrößert den Skandal und die öffentliche Empörung. Von einer so hohen Fallhöhe kommend, beschleunigt sich die Dynamik der Abwärtsspirale ab einem bestimmten Punkt dann zusehends. Und wenn die Abwärtsspirale des Vertrauensverlustes erst einmal in Gang gesetzt ist, dann wird es immer schwieriger, diese aufzuhalten und vertrauensbildende Maßnahmen zu etablieren. Die Veröffentlichung der MAG-Studie im September 2018 wurde immer deutlicher, dass die katholische Kirche für viele Menschen ihre Deutungshoheit über oder für ein christliches Handeln verloren hat. Viele gläubige Menschen, die in der katholischen Kirche eine Heimat sahen, haben dennoch eine Sehnsucht, wieder Vertrauen fassen zu können. Gleichzeitig zeigen sie sich jedoch sehr skeptisch bis hoffnungslos. Für manche ist es bereits 11:55, für andere scheint die Uhr ganz abgelaufen und der Vertrauensverlust irreparabel zu sein. Sie bleiben den Gottesdiensten und dem Gemeindeleben fern, distanzieren sich durch Kirchenaustritte und wenden sich vom Glauben ganz ab. Dort, wo der christliche Glaube nicht mehr aktiv gelebt wird, kann er auch nicht an die nachfolgende Generation weitergegeben werden. Eine Entwicklung, die das Bestehen einer Institution nicht unerheblich gefährden kann. Um eine durch Fehlverhalten in Gang gesetzte Abwärtsspirale aufzuhalten, bedarf es einer uneingeschränkt öffentlichen Verantwortungsübernahme sichtbarer Konsequenzen und Verhaltensänderungen. Wir sind jetzt bei dem Punkt spezifische Risiko- und Strukturmerkmale der Kirche. Normen und Richtlinien allein werden den sexuellen Missbrauch nicht verhindern. Es geht nur mit einer gesamtinstitutionellen Haltung und der festen Überzeugung der Verantwortungsträger in der eigenen Institution alles tun zu wollen, damit sexueller Missbrauch in den eigenen Reihen verhindert werden kann. Unabhängig, wie schwierig und herausfordernd der Umgang mit der komplexen Thematik sein wird. Es braucht neben Regeln auch gemeinsame Überzeugungen und Werte, die in inhaltlichen Vorstellungen der Billigung und Missbilligung von Verhalten verankert sind. Institutionell gehört hierzu, eine Fehlerkultur zu entwickeln und zu implementieren, in der Fehlverhaltung der institutionellen Repräsentanten nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sondern denkbar ist. Niemand ist unfehlbar. Hierzu gehört es, Missstände und Fehlverhalten zu erkennen, zu benennen, zu analysieren und entschieden die notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Voraussetzung dafür ist es, eine Atmosphäre und eine Kultur der Achtsamkeit im kirchlichen Raum zu schaffen, die es möglich macht, offen und angstfrei kritische Themen zu benennen und konstruktiv mit Fehlern umzugehen. Grundlage sind qualifiziertes Fachwissen und eine gesunde Feedbackkultur. Seit Verabschiedung der Rahmenordnung Prävention 2010 verlangt die katholische Kirche in Deutschland von Institutionen und Einrichtungen sogenannte institutionelle Schutzkonzepte zur Prävention. Diese Schutzkonzepte sind ein Zusammenspiel aus Analyse, strukturellen Veränderungen, Vereinbarungen und Absprachen sowie Haltung und Kultur einer Organisation. Sie sollen das institutionelle Risiko senken, zum Tatort von sexueller, psychischer und oder auch psychischer, physischer Gewalt werden. Insoweit ist der Blick auf spezifische Risiko- und Strukturmerkmale der Kirche zu richten, die sexuellen Missbrauch Minderjähriger begünstigen oder dessen Prävention erschweren. Dafür müssen angstfrei alle Themen auf den Tisch und im Kontext einer Risikoanalyse kritisch hinterfragt werden. Hierzu gehören unter anderem dann auch die Themen wie das Verständnis vom Priesteramt, die Sexualmoral, das Zölibat, das Verhältnis zur Homosexualität, genauso wie die Zulassung von Frauen zum Weiheamt. Als Oberbegriffe für institutionelles Fehlverhalten sollen im Folgenden struktureller Machtmissbrauch, Verantwortungsabwehr und fehlende Verbindlichkeit thematisiert werden. Diese Mechanismen wurden verstärkt mit dem Ziel eingesetzt, Image-Schaden zu vermeiden, gegenüber strukturellen Veränderungen Widerstand zu zeigen und institutionelle Repräsentanten zu schützen. Struktureller Machtmissbrauch. Die MAG-Studie stellt ausdrücklich fest, dass sexueller Missbrauch, ich zitiere, durch die autoritären, klerikalen Strukturen der katholischen Kirche begünstigt werden kann. Sie formuliert gleichzeitig, dass sexueller Missbrauch immer auch ein Machtmissbrauch ist. Innerhalb einer Organisation ist ein solcher Machtmissbrauch nur möglich, wenn es Strukturen gibt, die den Täter zur Anbahnung wie zur Vertuschung seiner Taten, die er nutzen kann und die ihn bei Offenlegung der Tat keine Konsequenzen fürchten lassen. Das Fehlverhalten, das kirchlichen Verantwortungsverträgern vorgeworfen wird, besteht darin, die bestehenden Strukturen sowie sich und andere kirchliche Repräsentanten vor unbequem erscheinenden Veränderungen, Strafen und anderen Konsequenzen schützen zu wollen. So geht es zum Beispiel darum, Autoritäts- und Vertrauensverlust zu verhindern und möglichen finanziellen Nachteilen entgegenzuwirken, die bei der Aufdeckung von Straftaten sexuellen Missbrauchs drohen. Die Haltung kirchlicher Verantwortlicher, Beschuldigte und Täter zu schützen, prägte das Klima innerhalb der Amtskirche. Dadurch wurde die Institution anfällig für Machtmissbrauch auf den verschiedenen Ebenen der Hierarchie und begünstigte ihn. Strukturelle Gewalt. Der norwegische Friedens- und Konfliktforscher Johan Galtung hat bereits 1975 die Begriffe der strukturellen und kulturellen Gewalt geprägt. Strukturelle Gewalt ist danach in Systeme verankert. Einzelne Individuen können von struktureller Gewalt betroffen sein, deren Folgen sind aber nur schwer auf direkte Gewalt durch einen oder mehrere Akteure zurückzuführen. Strukturelle Gewalt ist nicht direkt zurechenbar und strafrechtlich nur schwer messbar. Sie zeigt sich etwa in ungleichen Machtverhältnissen und Chancen, und unterschiedlichen Mitwirkungsmöglichkeiten oder Benachteiligung bestimmter Menschen, zum Beispiel den Ausschluss der Frau in der katholischen Kirche von Leitungsposition, ist auch eine Form der strukturellen Gewalt. Sie legt vor, wenn diese Ungleichheiten systemimmanent begründet sind. Strukturelle Gewalt in einer Hierarchie zeichnet sich nach Galtung dadurch aus, dass ein Wille zur sozialen Veränderung, der von unteren Hierarchieebenen an die höheren Hierarchieebenen herangetragen wird und geäußert wird, nicht umsetzbar ist, weil diese Veränderung durch Regelbestimmungen und Maßnahmen der höheren Ebenen blockiert werden. Mit kultureller Gewalt markiert Galtung jede Eigenschaft einer Kultur, mit deren Hilfe direkte oder strukturelle Gewalt legitimiert werden kann. Kulturelle Gewalt ist der gesellschaftliche Hintergrund, auf der die Rechtfertigung von Gewalthandlungen möglich wird. Galtung beschreibt strukturelle und kulturelle Gewalt als Ursachen direkter Gewalt. Mittels gewalttätiger Akteure, die gegen die Strukturen revoltieren und einer Kultur zur Legitimation ihres Gebrauchs von Gewalt als Mittel. Dominanzkultur gepaart mit dem Gefühl, aufgrund bestimmter Unterschiedlichkeiten etwas Besonderes zu sein, können Gewaltmechanismen wie zum Beispiel Rassismus, Sexismus oder Homophobie in einer Institution fördern. Strukturelle Gewalt als Ausdruck institutioneller Vulneranz. Hildegund Keul, die Professorin für Fundamentaltheologie, definiert Vulneranz als die Fähigkeit und Bereitschaft, den anderen zu verwunden. Vulneranz als Schutz der eigenen Institution ruft Spiralen der Gewalt hervor. Jedoch braucht es im Kontext einer Institution Ermöglichungsbedingungen für das Ausüben von direkter Gewalt einzelner Menschen gegenüber. Nur wenn es bereits einen Nährboden für unterschiedliche Formen von Gewalt gibt, ist es auch möglich, innerhalb einer Institution Kinder und Jugendliche zu missbrauchen. Dieser Nährboden ist die strukturelle Gewalt. Er ermöglicht es einem Täter, mit seinen manipulativen Strategien zur Anbahnung und zur Vertuschung seiner Taten anzuwenden. Indem es nach der Offenlegung keine Sanktion, keine Konsequenz oder gar Bestrafung gibt, wird die erneute Verletzung der Opfer in Kauf genommen. Sie werden als Troublemaker bezeichnet und abgewiesen. Diese Täterstrategie dient der Sicherung der eigenen Macht. Der Wunsch, die eigene Institution zu schützen, birgt ein Gewaltpotenzial. Der andere wird verwundet, sodass er selbst nicht verwundet wird. Diese Herodes-Strategie führt zu Abwehrmechanismen, die die Opfer ausschließen, unter Verdacht stellen und erneut verwunden. Ein Zitat von Hildegund Keul. So trifft die strukturelle Gewalt erneut das Opfer. Es bedarf einer expliziten Widerstandskraft, um nicht erneut viktimisiert zu werden. Die folgenden Punkte, die ich jetzt Ihnen vortrage, sind meines Erachtens Ausdrucksformen institutioneller Vulneranz. Die MAG-Studie benennt den Klerikalismus ausdrücklich als eine kulturelle Ursache und ein spezifisches Strukturmerkmal für sexuellen Missbrauch im kirchlichen Bereich. Klerikalismus wird dabei definiert als ein hierarchisch-autoritäres System, das auf Seiten des Priesters zu einer Haltung führen kann, nicht geweihte Personen in Interaktion zu dominieren, weil er qua Amt und Weihe eine übergeordnete Position innehat. Sexueller Missbrauch ist ein extremer Auswuchs dieser Dominanz, so die MAG-Studie. In der Studie heißt es, bei Kirchenverantwortlichen kann ein autoritär-klerikales Amtsverständnis dazu führen, dass ein Priester, der sexualisierte Gewalt ausgeübt hat, eher als Bedrohung des eigenen klerikalen Systems angesehen wird und nicht als Gefahr für weitere Kinder und Jugendliche oder andere potenziell Betroffene. Dann kann die Vertuschung des Geschehens und die Schonung des Systems Priorität vor der schonungslosen Offenlegung entsprechender Taten gewinnen. Eine so verstandene Kirchenraison fördert Geheimhaltung, Vertuschung und ungeeignete Reaktionen, wie zum Beispiel die Versetzung und Sanktionierungspraktiken, die eher dem Schutz der Institution und des Beschuldigten dienen und die Interessen der Betroffenen außer Acht lassen. Zitat Ende. Koalition, Loyalitäten und Abhängigkeiten. Wir sind noch auf der richtigen Folie. Im kirchlichen Bereich festigen sich Dominanzen häufig über Koalitionen, Loyalitäten und Abhängigkeiten, die mitunter bis in den Vatikan hineinreichen können. Persönliche Verbindungen aus Arbeit und Studium, gemeinsamer Weihe und Ausbildungsjahrgängen stärken den inneren Zusammenhalt. Mitbrüderliche Loyalität verpflichtet zum unbedingten Schutz des eigenen Standes. Seilschaften fördern die Wirkung stiller Übereinkünfte. Solche Mitwissernetzwerke haben eine verzerrte Wahrnehmung und Toleranz für Mitbrüder, die beschuldigt werden. Je stärker die Verstrickung, desto höher die Verpflichtung zur Geheimhaltung. Und wenn dann der öffentliche Druck aufgrund von Vorwürfen besonders groß wird, dann steigert das die Bedeutung der Gemeinschaft als bleibendes Beziehungssystem. Das Mitgefühl gehört dem Mitbruder. Beziehungsweise es gehört der Institution, die gefährdet ist. Das Mitgefühl gehört nicht dem Betroffenen, der das Miteinander mit seinen Vorwürfen deutlich stört. Wenn Täter sich sicher fühlen können, dass Gewalttaten nicht konsequent bei den Strafverfolgungsbehörden angezeigt beziehungsweise auch kirchenrechtlich sanktioniert, sondern vielmehr akzeptiert und toleriert werden, dann erhält Gewalt eine Legitimation, die im Alltag einer Institution gelebt wird. Für den Kinder- und Jugendpsychiater Professor Fegert bildet das exklusive Gefühl, etwas Besonderes zu sein, der Wunsch, die von der Gesellschaft bedrohte Einrichtung nicht zu gefährden, das reale Problem, zum Beispiel qualifiziertes Personal zu bekommen und ein daraus resultierendes Geflecht persönlicher Abhängigkeiten. Hier wie dort die Matrix sexueller Ausbeutung in der Institution. Der soziale Pakt des Schweigens. In männerbündischen Gemeinschaften gibt es häufig klare Regeln, wann, wo und gegenüber wem wer redet oder schweigt. Diese Schweigeregeln sind nicht immer festgeschrieben, sondern werden mitunter stillschweigend gelebt. Die Kulturwissenschaftlerin Professorin Alida Aßmann nennt dies den sozialen Pakt des Schweigens. Schweigen bindet den sozialen Zusammenhalt einer Gemeinschaft, der im Wesentlichen durch Besprechen und Beschweigen, durch Thematisierung und Dethematisierungsregeln organisiert wird. Was in Gruppen und Gemeinschaften thematisiert und nicht thematisiert wird, unterliegt dabei der historischen Veränderung. Alida Aßmann benennt Takt und Tabu als zentrale Begriffe, in denen diese Codes des Schweigens zusammengefasst werden. Sie beschreibt den sozialen Pakt des Schweigens wie folgt. Takt ist das höfliche Schweigen. Es legt Zurückhaltung auf, die aus einer vermeintlichen Rücksichtsnahme kommt und den Schutz des anderen dient. Über vieles darf in Anwesenheit anderer nicht geredet werden, weil es sie belasten, anschwärzen und anderweitig in eine peinliche Lage bringen könnte. Tabus betreffen Themen, über die niemand gerne spricht. Der Druck, der hier den Mund verschließt, ist kulturell so tief einverleibt, dass er gar nicht erst in explizite Verbote übersetzt werden muss, um befolgt zu werden. Starke soziale Gefühle wie Scham, Schuld und Abscheu sind die wichtigsten Motoren der Tabuisierung. Mit dem Schweigen gibt es Geheimnisse, die nach Alida Aßmann zwischen der internen Gemeinschaft einerseits und der externen Außenwelt der Öffentlichkeit andererseits kennen. In der Priesterausbildung kennt man auch das Forum Internum und Forum Externum. Ein Geheimnis in einer Gemeinschaft schafft Verbindungen und Verbündete. Die Gemeinschaft erscheint als ein Ort vertrauter Beziehungen, der viel mit der Konstruktion von Identität unter der Voraussetzung der Herstellung und Aufrechterhaltung von Loyalitäten zu tun hat. Das Geheimnis des Missbrauchs, so Aßmann, spaltet die Gemeinschaft auf in Geheimnisträger, Eingeweihte und Nicht-Eingeweihte sowie auch Täter und Opfer. Die Macht des Geheimnisses besteht dann darin, diese in einem sogenannten Pakt des Schweigens zusammenzuzwingen. Sogenannte Schweigekartelle. Die Verbindung des Beziehungssystems wird gestört durch Angst vor Ansehensverlust, vor finanziellen Verlusten und vor Auflösung. Das zu erahnende und verschwiegende Mitwissen der Regelbrüche hat Auswirkungen im Miteinander. Zusammen mit den Schweigegeboten und der Geheimnistuerei entstehen unheilvolle Allianzen, die schnell zu Verunsicherung und Einsamkeit führen können. Das sogenannte institutionelle Gefangensein. Ein Beispiel für den sozialen Pakt des Schweigens und seine Auswirkungen: Über Sexualität wird im kirchlichen Bereich in der Regel nicht gesprochen. Unter anderem, weil es häufig an Offenheit, aber auch an Sprachfähigkeit über die eigene Sexualität fehlt. Auch belegt eine rigide Sexualmoral, dass das Sprechen über Probleme und Fragestellungen in diesem Bereich mit Angst und Ansehensverlust besetzt ist. Die Überhöhung des Zölibats führt zu weiteren Verboten und fortfolgenden Verstößen. Homosexuelle, die sich gerade von der ehelosen und männerbündischen Lebensweise angezogen fühlen, müssen ihre sexuelle Orientierung verleugnen. Darüber hinaus kann es ein vermeintliches Schlupfloch für Menschen mit unreifer Persönlichkeitsstruktur sein. Sexueller Missbrauch, psychische und physische Gewalt sind Themen, die erst recht totgeschwiegen werden. Scheinbar legitimiertes Lügen und Heuchelei bleibt nicht aus und erwächst schnell in Konstanz. Verantwortungsabwehr. Ein weiteres Fehlverhalten, das kirchlichen Verantwortungsträgern vorgeworfen wird, wird von Professor Anfried Bintig mit dem psychologischen Begriff der Verantwortungsabwehr belegt. Verantwortungsabwehr äußert sich danach häufig in der Verwendung der sogenannten Tätersprache, die nach Bintig kaum auffällt, weil sie im medialen Alltag von Verantwortungsträgern aus Politik und Wirtschaft vergleichbar genutzt wird.
Es wird geleugnet, verharmlost, abgestritten. Sätze wie, das habe ich nicht angeordnet, dazu waren meine Mitarbeiter nicht befugt, darüber bin ich nicht informiert, das war vor meiner Zeit, markieren diese Form. Eine persönliche Verantwortungsübernahme, zum Beispiel durch Rücktritt, ist für viele Verantwortungsträger auch in anderen Bereichen der letzte Ausweg. Es wird gerade einmal das eingeräumt, was unter öffentlichem Druck eingeräumt werden muss. Und es wird gerade mal das bekannt gemacht, was bekannt gemacht werden muss. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist die sogenannte Salamitaktik. Müssen Verantwortungsträger aufgrund externer Instanzen immer mehr von dem einräumen, was sie zuvor vehement bestritten haben, so wird ihr Widerstand und ihre Verantwortungsabwehr öffentlich, was nicht ohne Folge für ihre Glaubwürdigkeit bleibt. Je länger eine Vertrauenskrise andauert, desto stärker und aufmerksamer üben externe Instanzen soziale Kontrolle aus. Desto weniger erweisen sich die Mechanismen der Verantwortungsabwehr als zielführend. 2002, 2010 sowie nach der Veröffentlichung der MAG-Studie 2018 sprachen kirchliche Verantwortungsträger viel von Schuld und Scham. Es gab auch Entschuldigungen, aber kein Kirchenverantwortlicher hat in Deutschland für das institutionelle Versagen konkret Verantwortung übernommen und irgendwelche persönlichen Konsequenzen gezogen. In der Pressekonferenz nach der MAG-Studie hat Christiane Florin eine einzige Frage gestellt und gefragt die deutschen Bischöfe, ob irgendjemand darüber nachgedacht hat, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Und die Antwort war ein einziges Wort: Nein. Das war eine sehr spannende Sequenz dieser Konferenz, wo eine einzige Frau eine schlichte Frage gestellt hat. Die katholische Kirche hat sich in die vergangenen Jahre um einen verbesserten Schutz von Kindern, Jugendlichen und um wirksame Interventions- und Präventionsmaßnahmen bemüht. In manchen Bereichen ist es auch erfolgreich gelungen und die Kirche geht mit gutem Beispiel voran. Das wird leider in der Öffentlichkeit und auch in der Medien, also in der Presse, kommt das nicht vor. Papiere und Ordnung wurden auf der Bundesebene und in allen Diözesen erstellt. Der Umfang der eingeleiteten Maßnahmen und der geplanten Initiativen verweist auf das Ausmaß von Fehlern, Irrtümern und Versäumnissen. Die Erarbeitung dieser verschiedenen Maßnahmen verlief auch erstmal sehr zügig, denn der öffentliche Druck war groß und auch den anspruchsvollen Forderungen geschuldet, wie dem verzweifelten Bemühen, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Die Umsetzung der Maßnahmen auf den verschiedenen Ebenen verlief dann jedoch etwas zögerlicher und weniger einheitlich in den Diözesen. Initiativen auf der Bundesebene wurden nur halbherzig aufgegriffen und nicht in letzter Konsequenz mitgetragen und schnell auch wieder beendet. Ein Beispiel sind die Leitlinien bei Hinweisen auf sexuellen Missbrauch. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sogenannte Leitlinien erlassen, die aber nur für die Diözesen eine Empfehlung sind. Und nicht alle 27 deutschen Diözesen haben sie in Diözesanes Gesetz in Verfahrensordnung umgesetzt. Zu Anfang. Inzwischen, denke ich, ist es in allen Diözesen auch so weit, dass es Diözesanes Gesetz wird. Aber sie werden dann auch in der Praxis deutlich unterschiedlich umgesetzt und auch deutlich unterschiedlich in der Intervention wird damit umgegangen. Genau. Und diese Leitlinien haben auch unabhängige Ansprechpersonen. Also jede Diözese muss eine unabhängige Ansprechperson benennen, laut den Leitlinien, die unabhängig sein muss. Am Anfang, inzwischen hat sich das geändert, waren diese unabhängigen Ansprechpersonen die Justiziare oder Domkapitulare oder sonstige oder der Personalverantwortliche der Diözese. In einem Fall in einer Diözese ist es sogar passiert, dass die Haushalterin des Domkapitulars das Telefon abgenommen hat, wenn Betroffene angerufen hat. Das ist zum Glück jetzt auch nicht mehr in den deutschen Diözesen, aber es zeigt einfach auch den Weg und die Dinge, mit denen sich betroffene Frauen und Männer auseinandersetzen mussten. Als sie endlich Mut gefasst hatten und auch animiert wurden durch die öffentliche Diskussion, sich an die Diözesen zu wenden. Es ist ein Irrtum, dass das Fehlverhalten im Umgang mit sexuellem Missbrauch und mit Betroffenen basiert auf gravierenden Irrtümern kirchlicher Verantwortlicher. Diese Irrtümer werden argumentativ gerne herangezogen und verbreitet, um ein Wegschauen, Weghören und Schweigen weiterhin zu legitimieren. Einige davon will ich Ihnen im Folgenden benennen. Irrtum Nummer 1. Es wird schon vorübergehen. Nein. Die bewusste oder die unbewusste Hoffnung, dass das öffentliche Interesse am Thema sexueller Missbrauch wieder in Vergessenheit geraten könnte, ist ein Trugschluss. Ich glaube, das hat der Prozess jetzt in den letzten 3 Jahrzehnten hinreichend gezeigt. Egal, welche innovativen Maßnahmen initiiert werden, der Missbrauchsskandal wird stets latent vorhanden bleiben. Keine Institution kann sich davon vollständig erholen. Mit jeder neuen Tat, die aufgedeckt wird, wird alles Geschehene erneut präsent. Irrtum Nummer 2. Es sind alles Einzelfälle. Nein, spätestens seit der MAG-Studie in Deutschland, die von Hinweisen auf 3.677 Betroffene spricht und 1.670 beschuldigte Priester, Diakone und Ordensleute, wissen wir, es sind keine Einzelfälle, es ist ein systemisches und ein strukturelles Versagen. Und die MAG-Studie zeigt nur die allerkleinste Spitze des Eisberges, was wir eigentlich annehmen, was das Dunkelfeld ist. Irrtum Nummer 3. Bei uns passiert so etwas nicht. Nein, sexueller Missbrauch kann überall passieren. Es ist kein Problem der anderen. Schuld sind weder die 1968er, schuld sind weder die Homosexuellen in der Kirche, noch ist der Teufel schuld. Das zeigt die MAG-Studie zum Glück sehr deutlich. Es kommt darauf an, Risikostellen zu erkennen, konsequent zu sensibilisieren und dagegen zu wirken. Irrtum Nummer 4. Betroffene sind Trittbrettfahrer. Auch das nicht. Die über Jahrzehnte gesammelten Erfahrungen zeigen, dass die Großzahl aller Beschuldigten in über 95% der Fälle begründet ist. Menschen stellen sich nicht gerne als Opfer dar und schon gar nicht als Opfer sexuellen Missbrauchs. Einem tatsächlich Betroffenen die Anerkennung zu verweigern, wäre für das Opfer und für die Kirche bei weitem schlimmer, als einem Trittbrettfahrer fälschlicherweise zu glauben. Betroffene wollen in aller Regel ihre Würde wiederherstellen und in ihren Rechten anerkannt werden. Irrtum Nummer 5. Die Medien sind schuld. Medienschelte. Nein, auch das nicht. Der Missbrauchsskandal und die öffentliche Debatte sind keine antikatholische Propaganda. Sie sind keine primitive Manipulation oder gezielte Volksverdummung. Sie sind keine verabscheuungswürdige Verleumdungskampagne der Medien oder von einem Journalismus geprägt, der die Wahrheit so unverschämt niederhält. So kritisierten Vertreter der Kirche Medienvertreter, obwohl ihre eigene Institution wegen Strafen und Fehlern massiven Vorwürfen ausgesetzt sind. Die Medien haben sicher nicht immer fair berichtet, aber ohne den Druck der Medien hätten sich viele Bischöfe, glaube ich, auch gar nicht bewegt an dieser Stelle. Irrtum Nummer 6. Beten hilft. Nur begrenzt. Beten schadet sicher nicht, aber das Beten hilft nur hier sehr eingeschränkt. Eine Erneuerung der Kirche nur durch persönliche Bekehrung, Hinwendung zu Gott und einem Leben aus dem Glauben und den Sakramenten, wie zu hören war, wird sicher nicht reichen, um dem Vertrauensverlust zu begegnen und die Abwärtsspirale aufhalten zu können. Irrtum Nummer 7. Täter sind kranke Pädophile. Nein, auch das zeigt die MAG-Studie sowie die Leihgraf-Studie aus 2012, dass nur ein geringer Teil der kirchlichen Täter wirklich pädophil sind. Die weitaus größere Anzahl der Täterschaft benutzt Sexualität als Mittel der Machtausübung. Irrtum Nummer 8. Allein die Präventionsarbeit ist ausreichend. Nein. Es reicht auch nicht, Mitarbeiter nur zu schulen. Das hat man am Anfang getan. Man ist in einen wirklichen Schulungsaktionismus ausgebrochen und dachte, wenn alle Mitarbeiter in meiner Institution geschult sind, dann reicht das. Nein, das reicht nicht. Mit Copy und Paste allein, wie manche kirchlichen Einrichtungen und Gemeinschaft auch versucht haben, man hat sich immer gegenseitig aus der Webseite der Präventions sozusagen Abteilung der Diözesen immer so gegenseitig Copy und Paste. Ich habe dann immer meine Texte in anderen Diözesen entdeckt. Das hilft auch nicht. Man muss sich mit den Themen selbe Auseinandersetzung. Man muss sich der strukturellen und institutionell damit verbundenen Fragen verbinden. Proaktives Engagement ist immer wichtig und richtig und die Prävention ist ein ganz existenzieller Bestandteil, aber sie alleine reicht nicht aus. Klerikale Machtstrukturen aufzubrechen und eine neue Haltung und eine neue Kultur der Achtsamkeit in kirchlichen Institutionen zu etablieren. Die Bereitschaft zuzuhören. Eines der großen Versäumnisse der kirchlichen Verantwortungsträger über Jahrzehnte ist es, Betroffenen nicht wirklich zugehört zu haben und sich von ihren Anliegen und geschehenen Geschichten auch berühren zu lassen. Mit dem Brief, den Pater Mertes geschrieben hat, an 600 ehemalige Schüler geschrieben hat, zeigt er die Macht des Zuhörens. Der Brief brachte Veränderung ins System. Über Jahrzehnte hatte man an der Eliteschule weggehört und weggeschaut. Pater Mertes bittet in dem Brief um Verzeihung und verspricht, die Praxis des Vertuschens und des Verdrängens zu beenden und zuzuhören. Diese Bereitschaft eines kirchlichen Vertreters, Betroffenen zuzuhören, war neu und hatte einen Dominoeffekt. Auch Pater Mertes hat dabei sehr viel Formen der strukturellen Gewalt in den letzten 10 Jahren einstecken müssen, weil er sozusagen als Nestbeschmutzer auch bezeichnet wurde, weil er diese Diskussion in Deutschland in Gang gebracht hat. Auch innerhalb seines eigenen Jesuitenordens. Immer mehr Menschen brachen ihr Schweigen. Sie wollten die Vorgänge in der Kirche anprangern und eventuell auch Entschädigung fordern, auch wenn sie mit ihrer Kirche längst abgeschlossen hatten. Aber die Betroffenen verstummen nicht mehr. Sie haben eine mächtige Stimme inzwischen bekommen. Und sie verlangen, dass sie mit ihren Anliegen gehört und ernst genommen werden. Zwar besteht seit den Leitlinien 2002 die Empfehlung, Ansprechpersonen zu benennen, die zuhören. Als ehrenamtlich Tätige nahmen diese den Hinweis auf sexuellen Missbrauch aber oftmals als einfach vorgeschalteten Briefkasten oder Empfangszimmer lediglich entgegen. Folgende Gespräche und die Bearbeitung des Falls wurden weiterhin von Personalreferenten und Justiziaren geführt. Das habe ich vorhin ja schon angedeutet. Nicht alle Beauftragten waren in der Lage, Beziehungen zu einem Betroffenen aufzubauen und zuzuhören und einfach die einfache Frage zu stellen, was brauchst du? Auch 2019 gibt es immer wieder Fälle, wo berichtet wird, dass das Antragsformular einfach verschickt wird für eine Anerkennungsleistung, der Betroffene dieses Antragsformular zu Hause ausfüllt und irgendwann das Geld auf seinem Konto findet. So kann die Arbeit der unabhängigen Ansprechperson auch nicht aussehen. In vielen Diözesen gibt es aber sehr gute Arbeit von unabhängigen Ansprechpersonen, die persönliche Gespräche mit den Betroffenen führen und die Betroffenen durch die Prozesse hindurch begleiten. Es gibt noch sehr viel Unterschiedlichkeit in den Prozessen. Die Ignoranz, nicht wahrnehmen zu wollen, was nicht zur kirchlichen Weltsicht passt, führt hingegen dazu, dass die Störungen und Skandale im System nicht erkannt und beseitigt werden und die Kirche als vulnerant erlebt wird von vielen Betroffenen. Im Folgenden möchte ich auf die ethische und moralische Dimension des Moments des sich Anvertrauens eingehen. Ein Ausgangspunkt der jetzt folgenden Überlegung zur Vulnerabilität und der bereits beschriebenen Vulneranz einer Institution ist der interdisziplinäre Vulnerabilitätsdiskurs. Ich spreche Englisch und ich bringe dieses Wort immer mit Englisch durcheinander. Verbunden mit dem Forschungsansatz von Hildegund Keul. Sie forscht momentan dazu und versucht, den interdisziplinären Vulnerabilitätsdiskurs mit der Theologie zu verbinden. Und sucht nach theologisch relevanten Antworten auch zu Antworten in der Missbrauchskrise. Ihr Forschungsansatz geht davon aus, dass man sich häufig selbst gegen Verwundung absichert, indem man andere der Verwundung aussetzt. Dadurch, sagt sie, entsteht ein Spannungsfeld zwischen Vulnerabilität und Sicherheit, das ein hohes Gewaltpotenzial in sich birgt. In diesem Kontext stehen für Professorin Keul die Fragen, wo ist es notwendig, sich selbst und die eigene Gemeinschaft, die Familie, die Religion oder den Staat vor Verwundungen zu schützen? wo ist es notwendig, um der Humanität willen, auch als Institution, die eigene Verletzlichkeit zu riskieren. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf jenen Moment eingehen, in dem sich ein Mädchen, ein Junge, eine Frau, ein Mann an die Institution wendet und diesen beschreiben als einen komplexen Moment, der eine zutiefst ethische und moralische Dimension beinhaltet. In Verbindung dazu möchte ich den Ansatz der amerikanischen Philosophin Ann Cahill vorstellen. Ich glaube, dass die Verbindung der beiden Ansätze eine neue Qualität in das Moment des Sich-Anvertrauens, man kann es auch Offenbarung nennen, des beschriebenen Zuhörens und somit in den Prozess der institutionellen Aufarbeitung bringen könnte. Unzählige Momente des Sich-Anvertrauens verstrichen in den letzten Jahrzehnten ungeschützt, unerhört und vielfach folgenlos für die Beschuldigten. So wurde Betroffenen weiteres Leid zugefügt. Der Moment, in dem sich ihr Leid in einer Institution offenbart, kann alles oder nichts für diese Institution bedeuten. Dabei hat der Moment des Sich-Anvertrauens eine Schlüsselposition für den Umgang der Institution mit dem sexuellen Missbrauch. Er ist mit vielen Fragen behaftet. Dieser Moment birgt ein hohes Risiko für beide Seiten in sich. Er bedarf des besonderen Schutzes, denn für die betroffenen Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, bedeutet er alles in der institutionellen Reaktion darauf. Dieser Moment birgt die Chance für eine Institution, sich als eine verletzliche Institution zu erweisen, in der sich die Verantwortlichen ihrer ethischen und moralischen Verantwortung bewusst sind, diese im vollen Umfang für das Geschehene übernehmen, indem sie anerkennen, schlicht anerkennen, was geschehen ist und bereit sind, die Würde der Betroffenen wiederherzustellen und ihre Rechte anzuerkennen. Indem sie bereit sind, Betroffene als Menschen zu sehen, anzusehen, die allen Schutz bedürfen, der erforderlich ist, um sexuellen Missbrauch zu beenden, zu sanktionieren und als solchen anzuerkennen. In dem Akt der Anerkennung wird um der Humanität willen die eigene Verletzung und Verletzlichkeit nach außen sichtbar gemacht. Und letztlich stellt sich eine Institution der eigenen Scham und der eigenen institutionellen Schuld. Unter dem Titel The Shimmering Moment of Disclosure beschreibt Cahill die ethische Dimension dieses besonders, wie sie schreibt, angespannten, zerbrechlichen, gefährlichen, riskant, jedoch auch vielversprechenden Momentes. Der Moment, in dem ein Überlebender sexuellen Missbrauchs die Erfahrung einer ihr vertrauenswürdigen Person oder einem Vertreter einer Institution offenbart. Sie beschreibt, wie dieser Moment multiple Formen der Verwundbarkeit, der Verletzlichkeit mit sich bringt und erzeugt. Sie stellt fest, dass die Art und Weise, wie Verwundbarkeit im Spiel ist, uns daran erinnern kann, dass Verwundbarkeit nicht nur die Offenheit für Schaden oder Verletzung ist, sondern auch eine Bedingung für Welt- und Subjektwerdung bzw. der Menschwerdung ist. Cahill beschreibt die Vulnerabilität nicht als Mangel, der verwaltet oder kompensiert werden muss, sondern als eine existenzielle Modalität, die es erlaubt und verlangt, dass das menschliche Subjekt von anderen auf fundamentale Weise geformt, markiert und beeinflusst werden. Die schädlichen und nützlichen Möglichkeiten, die diesem Moment der Enthüllung innewohnen, sollen daher nicht als unterschiedliche Antworten auf die Verwundbarkeit verstanden werden, sondern als unterschiedliche Einsätze. Sie benutzt das Wort Deployments. Ich konnte in der Übersetzung noch kein passendes Wort als Einsätze finden. In der Prävention und der Intervention von sexuellem Missbrauch und Gewalt sollen wir also, wie Cahill feststellt, die multiple Verletzlichkeit schützen. Sie thematisiert nicht nur die Risiken, die Überlebende bei der Offenlegung an Vertraute eingehen, sondern auch die Risiken und Möglichkeiten, die der Moment für den Vertrauten in sich birgt. Sie konstatiert nicht nur die rechtlichen und institutionellen Eingriffe in diesem Moment der Offenlegung unterminieren ihr Potenzial für die intersubjektive Bedeutungsbildung, sondern sie machen gleichzeitig die Betroffenen noch verletzlicher durch invasive bürokratische Verfahren, die selten zu Gerechtigkeit und Befriedung führen. In Erweiterung zu Cahills Beschreibung dieses Momentes der multiplen Vulnerabilität der Offenlegung möchte ich hinzufügen, dass auch ein hohes Risiko für die Institution selbst besteht. Es gibt demnach auch eine institutionelle Verwundbarkeit, denn die Möglichkeit, dass sexueller Missbrauch innerhalb einer Institution passiert, ist nach wie vor bis zum heutigen Tag und darüber hinaus hoch. Das weltweit jahrzehntelange Nichtstun leugnen und vertuschen untergräbt das Potenzial der Anerkennung und der Heilung, die solch aktiven Momenten der Offenbarung innewohnen können. Es gibt eine Verletzlichkeit für beide Seiten. Das Risiko, das über Jahrzehnte weltweit eingegangen wurde, indem besonders nicht juristisch mit den Taten umgegangen wurde, führte zu dem bereits beschriebenen grundlegenden Vertrauensbruch. Die Folgen sind, Überlebende hatten keine Möglichkeit, als Subjekte in ihrer Würde anerkannt zu werden. Das kostbare Potenzial dieses Augenblickes als Moment der intersubjektiven Bedeutungsbildung wurde verkannt. Somit wurde die vielfache Chance einer individuellen sowie institutionellen Aufarbeitung und Wiederherstellung von Gerechtigkeit und die Möglichkeit für einen Betroffenen Heilung zu erfahren bisher verpasst, was ja eigentlich der ureigene christliche Auftrag der Kirchen ist. Den Gedanken der multiplen Vulnerabilität in die kirchliche Präventionsarbeit mit hineinzunehmen, insbesondere als Teil der notwendigen Aufarbeitung zu verstehen, heißt vielmehr, Vulnerabilität als etwas zu verstehen, was bei allem Risiko über uns selbst hinausweist und den anderen in seiner Vulnerabilität in den Blick nimmt. Sonst läuft insbesondere die kirchliche Präventionsarbeit Gefahr, den sexuellen Missbrauch lediglich als ein Sexualdelikt zu verstehen und dort zu verorten, anstatt ihn als Ausdruck von Macht und Gewalt zu verstehen, mit allen damit verbundenen Fragen der klerikalen Macht. Die Chance, die meines Erachtens in diesem Perspektivenwechsel liegt, ist, sich der eigenen Verwundbarkeit zu öffnen, einmal der persönlichen, aber auch der institutionellen, berührbar zu bleiben mit dem Ziel, sich den Verwundungen der anderen aussetzen zu können, sie anzuerkennen und so einen tiefer gehenden Prozess der Aufarbeitung und Heilung der Menschwerdung zu ermöglichen. Die kirchliche Präventionsarbeit in Deutschland und auch in anderen Ländern kann seit 2010 als anfanghafter Schritt in diesem Perspektivenwechsel verstanden werden. Haben wir noch 5 Minuten? Ja? Gut. Dann bin ich auch fertig. Wie kann also der grundlegende Schaden aufgearbeitet werden? Missbrauch in Institutionen wird sich nie völlig vermeiden lassen. Es wird keinen hundertprozentigen Schutz dazu geben. Veränderungsbereitschaft, Partizipation, Transparenz sind dabei wichtige Voraussetzungen für einen vertrauensbildenden Prozess. Wenn Gespräche über Fehler, Irrtümer und Versäumnisse zugelassen und gefördert werden, können sich neue Denkräume eröffnen und neue Lösungsansätze entstehen. Es wird aus meiner Sicht eine Zukunftsaufgabe für den innerkirchlichen Diskurs sein, die Implikationen, die die Ergebnisse und Empfehlungen der MAG-Studie mit sich bringen, zu erarbeiten. Die Aufarbeitung und ihre Folgen sind für jede Institution, egal welcher Größe, existenziell. Die Deutsche Odenwaldschule hat es nicht geschafft und wurde geschlossen. Es gibt auch andere Einrichtungen, die geschlossen wurden. Und im Zweifelsfall hängen an einem solchen Missbrauch in einer Institution auch viele, viele Arbeitsplätze. Nur indem sich eine Einrichtung auf einen Prozess der Reflexion über die missbrauchsermöglichen Bedingungen und Strukturen selbstkritisch einlässt, ist es möglich, den Kreislauf der Gewalt, seine missbrauchsermöglichenden Strukturen zu durchbrechen und zukünftig Wiederholung zu unterbinden. Eine wirksame und tiefergehende Aufarbeitung zu initiieren, um diese zu initiieren, ist es notwendig zu verstehen, wie es möglich war, dass der sexuelle Missbrauch in der eigenen Institution passieren könnte. Man muss sich die Frage stellen, wie sieht die Kultur zur Legitimation der Gewalt in einer Institution aus? Geltungsfriedensforschung beschreibt, welche Ursachen menschliche Gewalthandlung haben. Sie entstehen nicht grundlos. Der Friedensprozess muss laut Geltung auf dieser Ebene in Gang gesetzt und ausgebaut werden und nicht nur im Kopf des Menschen stattfinden. versteht man strukturelle Gewalt als Kulturmerkmal, also einer Kultur des Miteinanders, welche geprägt ist von den unterschiedlichen Formen der Gewalt, kann die in der kirchlichen Präventionsarbeit postulierte Kultur der Achtsamkeit zu einem wirklichen Paradigmenwechsel und Neuanfang werden. Damit diese aber nicht nur in der Theorie und im Kopf bleibt, ist die Verbindung der Theologie mit dem Vulnerabilitätsdiskurs und dem Verständnis darüber notwendig, dass der Moment des sich Anvertrauens eine ethische und moralische Dimension beinhaltet und zutiefst bedeutsam ist für die Mensch- und Subjektwerdung. Werden diese Ansätze miteinander verbunden, bergen sie ein bisher unterschätztes Potenzial in der kirchlichen Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch und können diesen eine neue Qualität hinzufügen. Dies erfordert jedoch auch heute noch eine Widerstandskraft derjenigen, die sich in der Aufarbeitung engagieren, die sich den Versuchungen der Gewalt und des Machtmissbrauches entgegenstellt. Dazu bedarf es Menschen, die sich vernetzen, sich verletzlich machen, indem sie sich der strukturellen Gewalt entgegenstellen, diese benennen und offenlegen. So können kirchliche Strukturen letztlich zu schützenden Strukturen werden, in denen die Rechte von Kindern und Jugendlichen respektiert werden und das Leid von Betroffenen und Männern und Frauen Anerkennung findet. Dazu gehört auch die persönliche Verantwortungsübernahme für die eigenen Taten durch den einzelnen Täter. Von denen hört man momentan gar nichts in der gesamten Diskussion. Die Herausforderung ist, sich der eigenen Verwundbarkeit zu öffnen, berührbar zu bleiben mit dem Ziel, sich den Verwundungen der anderen aussetzen zu können, sie anzuerkennen und so einen Prozess der Aufarbeitung, Heilung und der Menschwerdung zu ermöglichen. Auf dieser Grundlage können Eckpunkte der Aufarbeitung wirksam werden und das Erinnern, das Sprechen, das Zuhören, das Anerkennen und Rechtsprechen auf fruchtbaren Boden fallen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.